Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Der kleine Buchladen um die Ecke hat zugemacht. Der Grund, die Miete wurde der Inhaberin zu teuer. Dieses Beispiel ließe sich ersetzen durch den Kioskbetreiber, den Floristen oder die Bäckerin. Denn nicht nur die Mieten für Wohnungen steigen, auch die Mieten für Einzelhandelsflächen haben in den vergangenen Jahren vor allem in Großstädten deutlich angezogen. Die Folge beschreibt die Stadtplanerin Ricarda Petzold so.
Orte werden ja darüber identifiziert, was es für Kneipen gibt, was es für Läden gibt. Das ist ja so eine Basisinfrastruktur. Und wenn die sich im Takt der Anpassung von Gewerbemieten immer wieder verändert, dann verändert sich natürlich auch die Nachbarschaft.
Berlin will nun über den Bundesrat eine Bremse erwirken für Gewerbemieten. Das ist ein Thema bis 14 Uhr in Wirtschaft am Mittag mit Sina Fröndrich. Es ist von einem schwarzen Montag die Rede. In Argentinien hat nicht nur die Landeswährung Peso deutlich an Wert verloren, auch die Börsenkurse sind eingebrochen. Der Grund: bei der Vorwahl zum Präsidenten hat der amtierende Mann im Amt, Mauricio Macri, eine herbe Niederlage einstecken müssen. Bei der Wahl im Oktober könnte nun der Kandidat aus dem Mitte-Links-Lager gewinnen und das hieße dann auch ein Comeback für Cristina Kirchner als Vizepräsidentin. Und die gilt als Investorenschreck. Bevor wir uns eine Einschätzung zu Argentinien und der Wirtschaft holen, berichtet Anne Herberg aus Buenos Aires.
Zwei enttäuschte Macri-Wähler stehen kopfschüttelnd vor einer Wechselstube im wohlhabenden Viertel Belgrano von Buenos Aires. Dollar und Börsenkurse spielen verrückt. Der Peso stürzt auf Rekordtief. Der Merval-Index bricht um 30% ein. Zeugnisse des politischen Erdbebens beim wichtigsten Stimmungstest für die Präsidentschaftswahlen im Oktober. Es war klar, dass bei einem Triumph von Fernandes der Wechselkurs zum Dollar einbricht. Aber so? Ich hoffe, wir können das Ruder noch rumreißen. Nein, ich glaube, da kann man nichts mehr machen. So ein Ergebnis hatte ich wirklich nicht erwartet. Die Regierung des Wirtschaftsliberalen Mauricio Macri hat eine herbe Schlappe erlebt. 15 Prozentpunkte hinter den Herausforderern. Ein Ergebnis, das kaum noch umkehrbar scheint. Damit hätte niemand gerechnet, nicht einmal die Kontrahenten selbst. Siente, man spürt es, Alberto wird Präsident, skandieren die Anhänger des Mitte-Links-Kandidaten Alberto Fernandes nach der Wahl. Fernandes präsentierte sich in der Kampagne als moderat, doch er tritt im Duo mit Macris Erzrivalin an, der linkspopulistischen Ex-Präsidentin Cristina Fernandes de Kirchner. Aufgrund ihres einst protektionistischen Kurses gilt sie als Investorenschreck, muss sich zudem wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Für eine Mehrzahl der Argentinier ist Cristina dennoch Hoffnungsträgerin, wie für Klempner Pablo Nogueda aus dem Industrievorort Esteban Echevarría. Das Leben unter Macri ist so schwierig geworden. Ich muss mit meiner Familie oft in der Armenküche essen. Es gibt einfach keine Arbeit mehr. Fabriken haben geschlossen und auch privat werde ich nicht mehr engagiert. Ich sage nicht, dass unter Cristina alles perfekt war, aber sie hat sich um die Menschen gekümmert. Es gab Arbeit. Kirchners Regierung hinterließ 2015 allerdings auch ein riesiges Loch im Haushalt und eine zweistellige Inflationsrate. Doch der von Macri versprochene Wandel blieb aus. Heute gibt es mehr Armut, mehr Arbeitslose, mehr Firmenpleiten, mehr Auslandsschulden und mehr Inflation. Dazu nahm Macri 2018 einen Megakredit beim Internationalen Währungsfonds auf, verbunden mit radikalen Sparmaßnahmen. Der Soziologe Daniel Steingart: Die wirtschaftliche Lage war für viele Wähler ausschlaggebend und die ist derzeit extrem schlecht. Die Krise trifft nicht nur die Ärmsten, sondern vor allem auch die Mittelschicht. Das war das eine. Zum anderen erwies es sich als guter Schachzug, Cristina nicht als Spitzenkandidatin, sondern als Vize zu setzen und auf ein breites Bündnis zu bauen. So gelang es der Opposition, die zerstrittenen Peronisten zu einen. Die Prognosen für die Wirtschaft sind alles andere als positiv. Schon jetzt ist abzusehen, dass Argentinien seine Schulden neu verhandeln muss.
Keine Ruhe für Argentinien. Das Land kommt wirtschaftlich schwer auf die Beine und nun zeichnet sich auch ein Politikwechsel ab. Wir wollen uns dazu eine Meinung einholen in unserem Börsengespräch und dafür gebe ich ab an Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, der Börsensturz in Argentinien, Thema auch für den deutschen Markt?
Das ist ein Thema hier an der Börse. Es sind aber auch neue Konjunkturzahlen, die mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet werden. Das Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat neue Umfrageergebnisse veröffentlicht. Jeden Monat werden Finanzmarktprofis befragt. Zum einen, wie sie die aktuelle Lage, aber auch die Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten einschätzen. Ja, und jetzt sieht es wohl so aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in eine technische Rezession abgleiten wird, die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden, sagen die Finanzmarktprofis. Der DAX DAX, deutliche Minus fast 1%. Er fällt auf 11.570 Punkte. Da schauen wir uns ein bisschen genauer an, was in Argentinien passiert. Gast ist Mauro Toldo. Er ist bei der DK Bank zuständig für den Bereich Emerging Markets, also für die Schwellenländer. Herr Toldo, warum gelingt es Argentinien denn nicht, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen?
Die Krise in Argentinien ist schon seit Jahrzehnten sehr, sehr stark und sehr tief verankert. Wir sehen jetzt hier Probleme, institutionelle Probleme, wir sehen Probleme in der Industrie, wir sehen Probleme im Außenhandel. Die Institutionen haben große Probleme. Daran ist ein Großteil Schuld der alten Regierung. Macri hat versucht, einiges zu ändern. Aber das hat auch bedeutet, dass man große Einsparungen vornehmen musste. Und das hat wiederum negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gelassen.
Wer ist schuld an der Misere?
Ich würde sagen, überwiegend die alte Regierung unter Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner, also die verschiedenen Regierungen seit 2001, haben viel geschadet. Die Institutionen wurden geschwächt. Es gab sehr, sehr große Korruptionsvorwürfe. Es gab eine sehr starke Einmischung des Staates in den privaten Geschehen, in den Industrie, in den Unternehmen. Und das hat sich negativ ausgewirkt.
2001 war Argentinien pleite. Könnte das wieder passieren?
Das könnte sehr wohl wieder passieren. Es ist möglich, es ist nicht zwingend, aber die Verschuldung ist sehr hoch. Und man merkt schon, dass das Vertrauen der Investoren nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, man kommt sehr schnell in eine sehr negative Dynamik, wo die Märkte sehr angespannt sind, wo der Druck steigt, die Finanzierung sich erschwert und dann wird das Land dann in die Knie gezwungen. Es muss nicht sein, aber es sieht im Moment ganz danach aus.
Ist das der Grund, weshalb die Finanzmärkte so sensibel reagieren?
Die Finanzmärkte reagieren sehr sensibel, in erster Linie deswegen, weil man sich nicht wünscht, also die Investoren wünschen sich keine Rückkehr von Cristina Fernández an die Macht. Und zweitens, weil die Umfragen nicht darauf hingedeutet haben. Die Umfragen deuteten auf einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Und im Moment ist es so, dass der Abstand von der Mitte links oder von Fernández oder Cristina Fernández gegenüber Macri extrem groß ist.
Gibt es denn eine Ansteckungsgefahr von dem, was jetzt in Argentinien passiert?
Das Positive, dass Argentinien in den vergangenen Jahren einen sehr großen Abstand zu den anderen Märkten hatte, so eine Art Paria-Status hatte, ist, dass die anderen Märkte sich nicht so stark anstecken lassen. Die haben sich von diesem Land befreit. Das Land ist zwar sehr groß in Lateinamerika, aber die Verbindungen zu den anderen Ländern sind deutlich kleiner geworden. Ich glaube deswegen, die Ansteckungseffekte werden sehr klein bleiben.
Und umgedreht hat denn das, was in anderen Ländern passiert, Auswirkungen auf Argentinien?
Hier ist es sicherlich ein wichtiger Punkt. Argentinien ist sehr stark von der Finanzierungsfähigkeit, von der Möglichkeit, sich im Ausland zu finanzieren. Das heißt, wenn die Märkte unruhig sind, ist es die Lage in Argentinien schlechter.
Kurz zum Schluss, haben Sie damit gerechnet, dass jetzt sowas in Argentinien passiert? Sie persönlich?
Ich persönlich dachte, dass die Bevölkerung nicht mehr die Frau Kirchner haben wollte, nicht mehr diese populistische Politik, die hatten genug davon. Und ich dachte, der Macri würde irgendwie gewinnen. Im Moment ist es ganz anders aus.
Sagt Mauro Toldo von der DK Bank.
Frau Werle, nach Argentinien schauen wir jetzt auf den Handel mit Aktien heute. Die Bilanzsaison läuft ja und wir lernen, für die Deutsche Wohnen ist und bleibt das Vermieten ein gutes Geschäft.
Ja, die Mieter hören das nicht gerne, auch all jene nicht, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind. Die Deutsche Wohnen ganz konkret, die hat bundesweit 165.000 Wohnungen, den größten Teil davon in Berlin. Die Mieteinnahmen sind um mehr als 3% gestiegen. Gut, wer natürlich Aktien eines Immobilienkonzerns hat, der macht eine etwas andere Rechnung auf. Dem ist daran gelegen, dass das Unternehmen profitabel ist, dass es gute Gewinnaussichten hat. Deutsche Wohnen im MDAX, die Aktien anfänglich im Plus, doch dann werden Gewinne mitgenommen. Wir sehen ein Minus von 3%.
Beim Reisekonzern TUI ist der Gewinn eingebrochen, wurde weniger gebucht oder was ist der Grund?
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen hat es mit dem Flugverbot der Boeing 737 MAX zu tun. Die Maschinen mussten am Boden bleiben, nachdem zwei Maschinen abgestürzt waren. TUI muss Ersatzmaschinen organisieren, das kostet Geld. Und was man halt auch nicht vergessen darf, das Buchungsverhalten der Kundschaft verändert sich. Bis Anfang August verkaufte TUI weniger Sommerurlauber als noch ein Jahr zuvor. Die Aktien im Computerhandel leicht im Plus.
Die Autobranche ist in der Krise. Der Zulieferer Grammer, der setzt aber einen Kontrapunkt.
Ja, das ist erstaunlich, denn die meisten Zulieferer haben ja ähnlich wie die Hersteller mit dem Wandel in der Autobranche zu kämpfen. Wenn weniger Fahrzeuge gekauft werden, wenn weniger Fahrzeuge hergestellt werden, dann werden auch weniger Zuliefererteile benötigt. Und je nachdem, auf welche Bereiche sich die Zulieferer spezialisiert haben und in welcher Art und Weise sie auch von den Umbrüchen hin zu neuen Antriebstechniken betroffen sind, hat das Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Grammer liefert Kopfstützen unter anderem für BMW, Volkswagen und Daimler, stellt auch Sitze für Baumaschinen und Lastwagen her. Vor allem das letztere Geschäft ist gut gelaufen, bringt hohe Renditen. Aktien im Computerhandel mehr als 8% im Plus.
Und auch das Liefern von Kochboxen, das scheint zu laufen. HelloFresh mit deutlich mehr Umsatz.
Das ist richtig. Und auch was die kommenden Monate angeht, da sind die Unternehmer recht zuversichtlich. Die Aktien heute 9% im Plus.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und das Gold.
Der Euro ist gestiegen, wird mit $1.1216 gehandelt, gesucht auch als sicher geltende Bundesanleihen. Die Umlaufrendite ist auf einen neuen Rekordwert gefallen von -0,61 auf -0,63%. Und der Goldpreis, der ist deutlich gestiegen. Die Feinunze, also 31 Gramm, kostet $1.526.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Saturn neben H&M, C&A, Nordsee, Starbucks. Deutsche Innenstädte unterscheiden sich manchmal kaum noch voneinander. Große Ketten dominieren den Einzelhandel, kleinere Geschäfte werden verdrängt. Und das liegt auch an steigenden Mieten. Nicht nur Wohnen wird teurer, auch Ladenmieten haben sich zuletzt deutlich verteuert, vor allem in guten Lagen in Großstädten. Berlin fordert nun, dass der Bund etwas dagegen unternimmt. Er ist zuständig für das Gewerbemietrecht. Und anders als bei Wohnungen sind Mieterinnen und Mieter von Gewerbeflächen noch weniger geschützt. Dieter Nürnberger über eine Entwicklung, die von einigen als Gewerbegentrifizierung bezeichnet wird.
Statistiken über die Gewerbemietenentwicklung in den Ballungsräumen und Großstädten zeigen vor allem eines: exorbitante Steigerungen. Beispielsweise in Berlin. Hier sind in den vergangenen 10 Jahren die Gewerbemieten in sogenannten 1B-Lagen, also nicht direkt in den Haupteinkaufs-, sondern überwiegend Nebenstraßen im Stadtzentrum, um mehr als 200% gestiegen. Ein immer schwierigeres Terrain für Gewerbetreibende, sagt Dirk Behrendt, Berlins Justizsenator.
Wir haben auch im Gewerbebereich immer wieder Anzeigen von Gewerbetreibenden, insbesondere einzelne inhabergeführte Läden im Kiez, die doch erheblichen Mietsteigerungen ihrer Vermieter ausgesetzt sind und das schlichtweg nicht tragen können. Und das ist eine Entwicklung, die wir stoppen wollen.
Weshalb Berlins rot-rot-grüne Landesregierung heute per Senatsbeschluss eine Bundesratsinitiative für die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse in angespannten Märkten verabschiedet hat. Der grüne Justizsenator zeigt sich alarmiert. Durch die Gewerbemietenentwicklung in den vergangenen Jahren drohe vielen Innenstädten ein Verlust der gewerblichen Vielfalt. Die Berliner Bundesratsinitiative will deshalb künftig gesetzliche Regelungen auch im Gewerbemarkt durchsetzen. Es wäre eine Abkehr von der bisherigen Politik der Bundesregierung, sagt Ricarda Petzold. Sie ist Expertin für Stadtentwicklung am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin.
Gewerbemieten werden frei vereinbart. Also da gibt es nie einfach irgendwas, du darfst das nur steigern um x%, sondern es ist eben eine freie Verhandlung. Und das sollte im ersten Schritt mal ins Bewusstsein gerückt werden.
Viele Innenstädte würden sich immer mehr angleichen. Geschäfte größerer Handelsketten, kleinere und alteingesessene Gewerbetreibende verdrängen. Natürlich spiele auch generell der Strukturwandel in diesem Bereich eine Rolle, so die Expertin. Doch seien die Mietsteigerungen auf jeden Fall ein erschwerender Faktor, so Ricarda Petzold.
Wenn ich jetzt einen Laden für irgendwelche Spezialbedarfe in Kreuzberg betreibe, dann kann ich nie ohne weiteres nach Marzahn umziehen, weil dann habe ich ein anderes Klientel. Und deswegen ist das mit dem Umziehen eben gar nicht so einfach. Deswegen versuchen ja wahrscheinlich viele, solange es noch irgendwie möglich ist, ihren Standort zu halten und gehen da schon, sagen wir mal, hohe wirtschaftliche Risiken ein.
Bereits vor einem Jahr brachte Berlin einen ersten Antrag zur Anpassung des Gewerbemietrechts in den Bundesrat ein. Dieser fand sogar eine Mehrheit in der Länderkammer, war aber wenig konkret. Da bislang seitens der Bundesregierung gar nichts passiert sei, so Berlins Justizsenator, nun also der zweite Anlauf. Wie die hier explizit genannte Gewerbemietpreisbremse aussehen soll, bleibt aber auch diesmal unklar. Justizsenator Dirk Behrendt spricht von Ideen.
Möglicherweise längere Vertragslaufzeiten, Obergrenzen, Vergleichsmietensysteme, da sind wir offen, dass man überhaupt einmal einen Schritt unternimmt, überhaupt erstmalig im Gewerbemietrecht regulatorisch einzugreifen.
Die Länderkammer müsste also mehrheitlich einzelne Instrumente einer Gewerbemietenbegrenzung konkretisieren. Und bisher zumindest lehnte die Bundesregierung eine bundesweite Änderung des Gewerbemietrechts grundsätzlich ab.
Aus Berlin, Dieter Nürnberger. Beschäftigte in Deutschland sollen nach dem Willen des Bundesarbeitsministers im Falle einer Wirtschaftskrise besser vor dem Verlust ihres Jobs geschützt werden. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat Hubertus Heil Grundzüge eines geplanten Gesetzes vorgestellt, das er im Herbst vorlegen will.
Wenn die Konjunktur runtergehen sollte, stärker als bisher abzusehen ist, möchte ich, dass wir dann nicht nur Kurzarbeitsregeln machen wie letztes Mal in der Krise, um Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sondern wo immer das geht, mit Qualifizierung und Weiterbildung verknüpfen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dafür zu sorgen, dass wir einen ganz breiten Kasten von Instrumenten haben, die wir einsetzen können, um im Krisenfall auch gewappnet zu sein.
So der SPD-Politiker zu dem Vorhaben mit dem Namen Arbeit von morgen Gesetz. Gestiegene Energie- und Nahrungsmittelpreise haben die Teuerungsrate in Deutschland im Juli anziehen lassen. Die Inflation lag um 1,7% über dem Vorjahresmonat. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit heute erste vorläufige Daten. Im Bereich Nahrungsmittel fällt vor allem der Preisanstieg für Gemüse auf. Hier waren die Preise um 11% teurer als ein Jahr zuvor. Durch Wirtschaftskriminalität erleiden deutsche Unternehmen jedes Jahr hohe Umsatzverluste. Nachzulesen ist das in einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, wobei die Einbußen bei den Erlösen durch illegale Preisabsprachen, Korruption oder Schwarzarbeit natürlich nur geschätzt werden können. Danach beklagen Unternehmen bundesweit einen Umsatzverlust von rund 18%. Besonders die Baubranche leidet unter den illegalen Geschäftspraktiken, zeigt die Studie. Hier beklagen die Unternehmen nicht nur besonders viel Schwarzarbeit, sondern auch deutlich mehr Kartellabsprachen als in anderen Branchen. Verbraucher in Deutschland setzen trotz mickriger Zinsen weiter überwiegend auf traditionelle Geldanlagen. Das geht aus einer Umfrage für den Bankenverband hervor. Danach dominieren bei Geldanlagen nach wie vor das Sparbuch, die Lebensversicherung und der Bausparvertrag. In allen Altersgruppen sei Sicherheit das wichtigste Kriterium bei der Geldanlage. Trotz der Konjunkturflaute und der Brexit-Verunsicherung ist der britische Arbeitsmarkt in absolut stabiler Lage. So stieg die Arbeitslosenquote leicht von 3,8 auf 3,9%, wie das Statistikamt des Landes mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten kletterte im zweiten Quartal auf ein Rekordniveau. Und die Löhne wuchsen im Frühjahr zugleich so stark wie seit 11 Jahren nicht mehr. Einschließlich Sonderzahlungen legten sie um 3,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke waren das und er hat den stabilen Arbeitsmarkt in Großbritannien gerade beschrieben. Trotzdem, auch Großbritannien sucht Fachkräfte und der bevorstehende Brexit, der könnte das Problem verschärfen, denn dann wird die Zuwanderung aus dem EU-Ausland erschwert. Wie können Unternehmen dennoch neue Beschäftigte finden? Imke Köhler gibt einen Überblick über die verschiedenen Visa-Regeln und Einreisebestimmungen und erklärt, was davon nach einem Brexit gelten könnte.
Nora Perrone ist 27, US-Amerikanerin und ausgebildete Sängerin und Schauspielerin. Nun ist sie mit einem Visum in Großbritannien. Nora Perrone hat eines der Exceptional Talent Visas ergattert, ein Arbeitsvisum für außergewöhnlich Begabte. Bis sie dieses Visum endlich hatte, war es allerdings ein langer Weg. Die Bewerbung ist dadurch ziemlich teuer geworden. Zunächst einmal musste Nora sich von offizieller Stelle bestätigen lassen, dass sie talentiert ist. Damit waren die ersten 300 Pfund weg.
And then the visa itself costs about.
Und das Visum selbst kostet auch 300 Pfund. Aber dann musst du auch für deinen Krankenschutz bezahlen. Das müssen alle Immigranten machen. Das sind nochmal 400 Pfund pro Jahr. Das muss man im Voraus bezahlen. Alles in allem waren das 2600 Pfund fürs Visum. Und da sind die Anwaltskosten noch nicht mit dabei.
More.
Premier Boris Johnson hat angekündigt, dass künftig mehr Talentvisa vergeben werden sollen, damit auch die Wissenschaft weiterhin Spitzenforscher anwerben kann. Mit dem Talentvisum kann Nora Perrone nun immerhin fast 5,5 Jahre im Land bleiben, ohne weitere Vorgaben einhalten zu müssen. Das ist bei regulären Arbeitsvisa anders. Fachkräfte, die nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum stammen, müssen normalerweise zahlreiche Kriterien erfüllen. Sie müssen Sprachkenntnisse und einen Arbeitsvertrag mit einem Jahreseinkommen von mindestens 30.000 Pfund nachweisen. Die Aufenthaltserlaubnis ist dabei an den Job geknüpft. Wer den Job verliert, muss in der Regel auch das Land verlassen. Nach dem Brexit sollen diese Regeln auch für EU-Bürger gelten, die neu angeworben werden. Luna Williams glaubt nicht, dass Großbritannien unter diesen Bedingungen für qualifizierte EU-Bürger attraktiv bleibt.
Wenn ich zum Beispiel ein deutscher Ingenieur wäre, dann würde ich mich fragen, warum ich so viel Geld bezahlen soll, wenn ich genauso gut woanders hingehen kann, angesichts der Personenfreizügigkeit in der EU. Ich glaube, dass die britische Regierung sich dieses Problem anschauen und überlegen muss, wie sie Leute dazu bringen kann, nach Großbritannien zu kommen.
Luna Williams ist Sprecherin des Immigration Advice Service, eines juristischen Beratungsdienstes, der Ausländern dabei hilft, ein Arbeitsvisum für Großbritannien zu beantragen. Mit dem Brexit wird sich die Lage verschärfen, meint sie. Dabei ist die Lage in vielen Bereichen schon schwierig, wie Steve Turner von der Gewerkschaft Unite the Union deutlich macht.
Engineering UK, the professional federation.
Engineering UK, der Berufsverband der Ingenieure, hat gesagt, dass im nächsten Jahr 180.000 Stellen nicht besetzt werden können. Und das ohne die Auswirkung eines No-Deal-Brexit. Also schon jetzt gibt es fast 200.000 unbesetzte Stellen.
Right now, nearly 200.000 vacancies exist.
Ingenieure stehen deshalb auf der Shortage Occupation List, vergleichbar mit der Positivliste der Bundesagentur für Arbeit. Fachkräfte aus diesen Berufsgruppen wird die Zuwanderung erleichtert, etwa indem die Mindesteinkommensgrenze gesenkt wird. Allerdings stehen bisher pro Jahr nur 20.700 Arbeitsvisa zur Verfügung. Gut möglich, dass auch das nach dem Brexit geändert wird.
Imke Köhler war das. Der österreichische Chiphersteller AMS wagt einen zweiten Anlauf. Er hat erneut ein Übernahmeangebot für den Lichttechnikkonzern Osram abgegeben und das ist höher. In einigen Zeitungsredaktionen weckt das Zweifel.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Die kleine AMS will die große Osram schlucken. Auch wenn die Finanzierung mit den Banken steht, überhebt sie sich da nicht? Droht AMS auf Dauer von der Last erdrückt zu werden? Alles klingt so positiv, wenn etwa der wichtige Standort Regensburg gestärkt werden soll. Zweifel sind angebracht, ob die veranschlagten hohen Synergien im vom Umbruch geschüttelten globalen Lichtmarkt in so kurzer Zeit greifen. Warum soll AMS das bewältigen, was Osram in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist? Um Osram ist ein Übernahmekampf entbrannt, konstatiert die Börsenzeitung. Die Reaktion des Marktes lässt darauf schließen, dass die Investoren dem erneuten Vorstoß des kleineren, börsennotierten Chipherstellers aus Österreich gute Chancen einräumen, die beiden US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle auszustechen. Die Osram-Verwaltung steckt in der Bredouille. Einerseits verfügt sie über keine überzeugenden Argumente, AMS die Freigabe für das Angebot zu verweigern. Andererseits sprach sie sich bereits dafür aus, die Offerte der beiden US-Häuser zu unterstützen. Einweg-Kaffeebecher, Pizzakartons und Burgerverpackungen in öffentlichen Mülleimern. Umweltministerin Schulze will die Hersteller künftig an den Entsorgungskosten beteiligen. Die Süddeutsche Zeitung findet: Der Vorstoß ist im Grunde bloß die Absichtserklärung, eine Richtlinie der EU umzusetzen. Und das ist alles andere als revolutionär. Zumal im Moment weder klar ist, wie viel die Hersteller zahlen müssen, noch wie genau die Abgabe an die Kommunen geleistet werden soll. Diese Makel ändern jedoch nichts daran, dass das geplante Gesetz begrüßenswert ist. Die Idee, diejenigen zur Kasse zu bitten, die für den Plastikmüll verantwortlich sind, ist nur fair. Der Herstellerhaftung wird mit dem Vorstoß Genüge getan, aber was ist mit der Verbraucherverantwortung, fragt die Ludwigsburger Kreiszeitung. Mit der jetzt geplanten Regelung könnte sogar ein gegenteiliger Effekt eintreten. Manche Konsumenten werden glauben, die wilde Entsorgung sei mit dem höheren Preis für Kippen, Plastikbecher oder Fastfood-Verpackungen sozusagen schon mitbezahlt. Beispiele für solche unerwünschten Effekte gibt es. Etwa der Anstieg der Einwegquote seit der Einführung der Pfandpflicht.
Und das war die Wirtschaftspresseschau am Ende von Wirtschaft am Mittag. Das digitale Entwicklungsland Brandenburg, das beschäftigt uns gleich in Deutschland heute um 2:10 nach den Nachrichten. Mein Name ist Sina Fröndrich.